Die Vereinigten Staaten und Israel setzen ihre Militäroperationen im Iran fort. Diese Angriffe, die am 28. Februar 2026 begannen, richten sich gegen staatliche Einrichtungen und die zivile Infrastruktur des Landes. US-Präsident Donald Trump erklärte, Ziel sei es, die iranischen Raketen und Militärkapazitäten zu zerstören, die Entwicklung von Atomwaffen zu verhindern und letztendlich das Regime zu stürzen. Israel bezeichnete die Operation als Präventivschlag zur Beseitigung von Bedrohungen gegen den Staat. Berichten zufolge wurden bei den Angriffen hochrangige iranische Beamte, darunter der oberste Führer Ali Khamenei, getötet. Als Reaktion darauf hat der Iran Ziele in Israel und in anderen Golfstaaten angegriffen. Die israelische Armee gab an, diese Raketenangriffe abgefedert zu haben. Die Kämpfe dauern an und werden voraussichtlich länger als eine Woche andauern. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Eskalation der Gewalt mit Sorge, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Energiepreise und die regionale Stabilität. Die Spannungen in der Golfregion eskalieren weiter. Nach Berichten brach ein Feuer im US-Konsulat in Dubai aus, mutmaßlich infolge eines Drohnenangriffs. Gleichzeitig eröffnete Israel nach Angriffen der Hisbollah eine neue Front im Libanon und ordnete weitere Evakuierungen in Grenznähe an. Bundeskanzler Friedrich Merz traf sich mit US-Präsident Donald Trump, wobei der Iran-Konflikt im Mittelpunkt der Gespräche stand. Die USA haben Sanktionen gegen die Armee Ruandas und hochrangige Beamte verhängt, da Ruanda die M23-Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo unterstützt. In den Vereinigten Staaten beginnt inmitten des Krieges im Iran die Saison der Zwischenwahlen. In Neukaledonien sorgt die Einführung von Haitötungen nach tödlichen Angriffen für Spaltung und Wut. Der Iran hat die Öl- und Gasexporte durch die Straße von Hormus weitgehend eingestellt. Das deutsche Paralympics-Team boykottiert die Eröffnungsfeier aus Protest gegen die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus. In Spanien kamen bei dem Einsturz eines Stegs in der Nähe von Santander mindestens 4 Menschen ums Leben. Die Vereinten Nationen berichten von Dutzenden toten Zivilisten im Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan. Der Iran fordert internationales Handeln, da Angriffe Krankenhäuser und Schulen getroffen haben. Großbritannien und Frankreich entsenden Kriegsschiffe und Luftverteidigungssysteme nach Zypern nach einem Drohnenangriff. Ein britischer Junge ist nach seiner Strandung am Flughafen Dubai inmitten von Luftangriffen wieder in Großbritannien. Das Feuer am US-Konsulat in Dubai, das durch einen Drohnenangriff verursacht wurde, ist gelöscht worden. US-Präsident Trump sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass der Iran nach der militärischen Eskalation Verhandlungen ablehnt. Katar gab die Verhaftung von Schläferzellen der iranischen Revolutionsgarden bekannt. Spanien wehrt sich gegen die Drohung von Trump, den gesamten Handel abzubrechen, wegen der Haltung zur NATO und zum Iran. Israelische Polizeikräfte warnten vor Munitionstrümmern in Tel Aviv. Teheran wurde von schweren Bombardierungen erschüttert. Eine Drohne wurde in der Nähe des Flughafens von Bagdad abgeschossen, nachdem der Irak vom Iran angegriffen worden war. Am Mittwoch stehen wichtige Börsentermine im Fokus. Mehrere DAX-Unternehmen legen ihre Jahreszahlen vor, darunter Schwergewichte wie Bayer, Adidas und Continental. Diese Berichte könnten für Bewegung an den Aktienmärkten sorgen. Continental beispielsweise hat für das vergangene Geschäftsjahr 2023 eine deutliche Steigerung des Ergebnisses gemeldet und strebt weitere Verbesserungen an. Der Umsatz stieg auf 41,4 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT verbesserte sich um über 30%. Adidas hingegen verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatzrückgang in Euro um 5% auf 21,4 Milliarden Euro, was jedoch teilweise auf negative Währungseffekte und den Abbau hoher Vorratsbestände zurückzuführen ist. Nach der Trennung vom Yeezy-Geschäft konnte der Abverkauf von Restbeständen den Umsatz positiv beeinflussen. Bayer senkte im Juli 2023 seinen Ausblick für das Gesamtjahr, hauptsächlich aufgrund stark rückläufiger Umsätze mit glyphosatbasierten Produkten. Das Unternehmen rechnete mit einem Umsatz von 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro. Die genauen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr werden heute im Laufe des Tages veröffentlicht und von Analysten genau beobachtet. Die jüngste Eskalation im Persischen Golf hat weltweit erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte und führt zu einem spürbaren Anstieg der Ölpreise. Brent-Rohöl erreichte zwischenzeitlich über 82 US-Dollar pro Barrel, den höchsten Stand seit Monaten. Diese Preissteigerung ist eine direkte Folge der verschärften militärischen Auseinandersetzungen in der Region. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten globalen Transitrouten für Öl, ist von der Einschränkung des Schiffsverkehrs betroffen, was die Unsicherheit auf den Energiemärkten weiter erhöht. Mindestens 3 Tanker wurden bereits beschädigt, und es gab Berichte über einen getöteten Seemann. Die Internationale Energieagentur beobachtet die Entwicklung genau und erwägt die Freigabe strategischer Ölreserven, falls erforderlich. Analysten warnen, dass eine anhaltende Blockade der Straße von Hormus die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Barrel treiben könnte, was eine globale Rezession auslösen und die Inflation erheblich steigern würde. Die Auswirkungen sind bereits auf den Aktienmärkten zu spüren, wo Energie- und Rüstungsaktien zulegen, während Fluggesellschaften und Transportunternehmen unter Druck geraten. Auch die Spritpreise in Deutschland sind bereits gestiegen. Die OPEC und hat zwar eine Erhöhung der Fördermenge beschlossen, dies scheint jedoch die Marktreaktion auf die geopolitischen Spannungen bisher nicht signifikant zu dämpfen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die US-Marine Notfallstanker durch die Straße von Hormus eskortieren werde, um den freien Energiefluss sicherzustellen. Ein US-Bundesgericht hat die Bemühungen der Regierung von Donald Trump, die Rückzahlung von Zöllen in Milliardenhöhe zu verzögern, abgewiesen. Das Berufungsgericht für den Federal Circuit lehnte am Montag einen Antrag des Justizministeriums ab, die Angelegenheit für bis zu 90 Tage aufzuschieben. Das Gericht entschied, dass es keinen Grund für eine Verzögerung bei der Ausstellung des Mandats gibt und dass der richtige Zeitpunkt dafür jetzt ist. Diese Entscheidung ebnet den Weg für das US Court of International Trade, um mit der Festlegung der Modalitäten für die Rückerstattungen zu beginnen. Der oberste Gerichtshof hatte zuvor im Februar entschieden, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle gegen die Gesetze verstießen. Diese Zölle hatten bis Ende 2025 über 130 Milliarden US-Dollar für die US-Regierung eingebracht, und die Rückzahlungen könnten sich auf bis zu 175 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Regierung hatte argumentiert, dass der Rückerstattungsprozess Jahre dauern könnte, und verwies auf einen ähnlichen Fall aus dem Jahr 1998, bei dem die Rückzahlungen 7 Jahre dauerten. Eine Gruppe von Kleinunternehmen, deren Fall vor Gericht verhandelt wurde, bezeichnete die Forderung der Regierung nach einer mehrmonatigen Verzögerung als offensichtlich unangemessen. Präsident Trump hatte nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs angedeutet, dass die Angelegenheit weiter vor Gericht verhandelt werden müsse. Der Goldpreis ist am 4. März 2026 deutlich gefallen. Dies geschah, da der US-Dollar an Stärke gewonnen hat und die Renditen von US-Staatsanleihen gestiegen sind. Der US-Dollar-Index erreichte am 3. März mit rund 99 Punkten den höchsten Stand seit etwa 6 Wochen. Diese Stärke des Dollars wird durch die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten angetrieben. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen blieben ebenfalls bei rund 4%, was die Opportunitätskosten für Goldanlagen erhöhte und einige Anleger dazu veranlasste, ihre Käufe einzuschränken. Der Goldpreis fiel am Dienstag um mehr als 4% auf bis zu 5.151 Dollar je Unze. Auch andere Edelmetalle wie Silber und Platin gaben nach. Analysten sehen in der geopolitischen Lage zwar weiterhin ein unterstützendes Element für Gold, erwarten aber auch Volatilität. JP Morgan rechnet mit einem Anstieg des Goldpreises bis auf 6.300 Dollar bis zum Jahresende 2026. Der Axel Springer Verlag hat die US-Medienplattform Bisnu übernommen. Diese Akquisition ist Teil der Strategie des Verlags, sein Geschäft in den Vereinigten Staaten auszubauen. Bisnu ist eine B2B-Plattform, die Nachrichten und Veranstaltungen für die gewerbliche Immobilienbranche anbietet. Das Unternehmen erreicht über 1,7 Millionen Abonnenten und veranstaltet jährlich mehr als 400 Events in verschiedenen Märkten in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und den Niederlanden. Mit dieser Übernahme stärkt Axel Springer seine Präsenz in den USA und erweitert sein Portfolio um B2B, Kompetenzen und Eventinfrastruktur. Bisnow wird zusammen mit dem bereits 2025 übernommenen Wirtschaftsnewsletter Morning Brew die neu geschaffene Brew Media Group bilden. Diese neue Gruppe soll das Wachstum beschleunigen und weitere Angebote in den USA erschließen. Das bisherige Führungsteam von Bisnow bleibt an Bord. Axel Springer ist bereits seit Jahren im US-Markt aktiv und hat unter anderem 2021 die US-Nachrichtenseite Politico übernommen. Die Sanierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn wird laut Vorstandsvorsitzender Evelyn Paller voraussichtlich 10 Jahre dauern. Paller betonte, dass trotz erheblicher finanzieller Unterstützung durch den Bund die grundlegende Erneuerung der Infrastruktur viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Sie räumte ein, dass der Weg zu einer Bahn, auf die das ganze Land wieder stolz sein kann, steinig und schwer sein wird. Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste zu minimieren, setzt die Bahn parallel zu den Sanierungsarbeiten Sofortprogramme um, die sich auf mehr Sauberkeit und Sicherheit an Bahnhöfen, Komfort im Fernverkehr und eine verbesserte Reisendeninformation konzentrieren. Die Deutsche Bahn plant, über 40 stark frequentierte und sanierungsbedürftige Strecken zu erneuern. Frühere Zeitpläne für die Generalsanierung, die eine Fertigstellung bis 2030 oder 2031 vorsahen, wurden als zu ambitioniert kritisiert und mussten angepasst werden. Aktuell wird die Sanierung bis etwa Mitte der 2030er Jahre andauern. Der Sportartikelhersteller Puma hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von fast 644 Millionen Euro verzeichnet. Dies ist das größte Minus in der fast 80-jährigen Firmengeschichte. Der Umsatz brach im selben Zeitraum um über 13% auf knapp 7,3 Milliarden Euro ein. Als Hauptgründe für die rote Zahl nannte das Unternehmen volle Lagerbestände und die Kosten für einen teuren Konzernumbau. Puma-Chef Arthur Hölt bezeichnete das vergangene Jahr als ein Reset-Jahr und kündigte drastische Maßnahmen an, um das Unternehmen gesünder aufzustellen. Auch für das laufende Jahr wird noch mit einem Verlust gerechnet, allerdings mit einem deutlich geringeren. Ab 2027 sollen die strategischen Neuausrichtungen bei Marke, Produkten und Vermarktung greifen und das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs bringen. Puma hatte zuletzt auf dem Weltmarkt an Boden verloren und war hinter Konkurrenten wie New Balance und Skechers zurückgefallen. Mit einer Abkehr vom Billig-Image und einer Konzentration auf Kernsportarten will Hölt das Unternehmen wieder in die richtige Spur bringen. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland verharrt weiterhin über der Marke von 3 Millionen. Im Februar waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 3,07 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Dies bedeutet einen leichten Rückgang von 15.000 im Vergleich zum Vormonat Januar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch um 81.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote sank im Februar leicht auf 6,5%. Bundesagenturchefin Andrea Nahles erklärte, dass der Arbeitsmarkt auch zum Ende der Winterpause noch keinen Schwung aufnehme und die Arbeitslosigkeit kaum verändere. Eine spürbare Verbesserung sei nur durch mehr konjunkturelle Dynamik und einen nachhaltigen Aufschwung möglich. Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften habe sich praktisch nicht verändert. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 auf 638.000. Der deutsche Leitindex DAX ist am Dienstag deutlich gefallen und hat die Marke von 23.800 Punkten unterschritten. Dies hat bei Anlegern für erhebliche Verunsicherung gesorgt. Auslöser für den Kursrutsch waren unter anderem die eskalierenden Spannungen im Iran, die zu einem rapiden Anstieg der Ölpreise führten. Befürchtungen über eine mögliche Schließung der Straße von Hormus und damit verbundene Lieferunterbrechungen belasteten die Märkte zusätzlich. Die Verkaufswelle erfasste auch andere internationale Börsenplätze. Experten warnen vor möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, sollte der Konflikt andauern. US-Präsident Donald Trump hat unterdessen angekündigt, dass groß angelegte Angriffe auf den Iran vorbereitet werden. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt hoch, und die weitere Entwicklung wird von den geopolitischen Ereignissen und deren Auswirkungen auf die Energiepreise abhängen. Das Gehalt des Mercedes-Chefs Ola Källenius ist im vergangenen Geschäftsjahr 2025 deutlich gesunken. Er erhielt rund 8,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von etwa 30% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf geringere variable Vergütungsbestandteile zurückzuführen, die an die Geschäftsentwicklung des Unternehmens gekoppelt sind. Trotz dieses Rückgangs bleibt das Gehalt von Källenius auf einem hohen Niveau im zweistelligen Millionenbereich. Im Jahr 2023 hatte Källenius noch eine Vergütung von rund 12,74 Millionen Euro erhalten und zählte damit zu den Topverdienern unter den DAX-Chefs. Der Gewinn von Mercedes-Benz war im Jahr 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen, was sich auch auf die variablen Gehaltsbestandteile auswirkte. Bereits im Jahr 2024 verzeichnete der Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang, woraufhin ein Sparprogramm eingeleitet wurde. Im Vergleich dazu verdiente Källenius im Jahr 2020 noch 4,1 Millionen Euro und im Jahr 2022 rund 7,1 Millionen Euro. Gerüchte über eine mögliche Übernahme beflügeln derzeit die Aktie von 1:1. Berichten zufolge führt der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica Gespräche über eine Übernahme des deutschen Anbieters. Die Rede ist von einer Bewertung zwischen 4,5 und 5 Milliarden Euro. Eine offizielle Bestätigung dieser Spekulationen steht allerdings noch aus. Die Aktie von 1:1 und auch die Papiere der Muttergesellschaft United Internet zeigten sich zuletzt deutlich im Plus. Investoren scheinen auf eine mögliche Übernahme zu setzen. Der Telekommunikationsmarkt ist seit Jahren hart umkämpft, und ein Einstieg von Telefónica bei 1:1 würde die Wettbewerbslandschaft in Deutschland maßgeblich verändern. Für den spanischen Konzern wäre 1:1, das als vierter Netzbetreiber im deutschen 5G-Netz agiert, eine strategisch wichtige Ergänzung. Vor diesen Übernahmegerüchten zeigte sich die charttechnische Lage der 1:1-Aktie eher schwach, mit Kursverlusten seit Anfang Februar. Mit dem jüngsten Kurssprung hat sich das Bild jedoch deutlich aufgehellt. Die Grünen haben einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu beschleunigen. Dieser Plan zielt darauf ab, die Energieversorgung unabhängiger, bezahlbarer und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Bislang sind nur 24% des deutschen Energieverbrauchs durch heimische erneuerbare Energien gedeckt. Studien deuten darauf hin, dass ein schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien die Strompreise senken und somit die Kosten für Verbraucher und Wirtschaft reduzieren kann. Der Plan der Grünen beinhaltet unter anderem die Erhöhung der Ausschreibungsmengen für Windkraft an Land von derzeit 10 auf 15 Gigawatt pro Jahr. Sie schlagen auch vor, die Einspeisevergütung für Photovoltaik auf Dachanlagen beizubehalten und bürokratische Hürden abzubauen, um die Installation von Solaranlagen auf Dächern zu fördern. Darüber hinaus sollen gewerbliche Photovoltaikanlagen und spezielle Anlagen wie Agri-PV besser vergütet werden. Die Grünen kritisieren den energiepolitischen Kurs von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, da sie befürchten, dass dieser den Ausbau erneuerbarer Energien verlangsamt. Sie argumentieren, dass erneuerbare Energien entscheidend für die Energiesicherheit und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sind, insbesondere angesichts geopolitischer Spannungen. Der 10-Punkte-Plan soll dazu beitragen, die Energiewende zu aktualisieren und die Potenziale für Effizienz, Innovation und Digitalisierung zu nutzen. Amazon Web Services hat bestätigt, dass Drohnenangriffe zwei seiner Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt getroffen und beschädigt haben. Zusätzlich wurde eine Einrichtung in Bahrain durch einen Drohneneinschlag in unmittelbarer Nähe beeinträchtigt. Diese Angriffe ereigneten sich im Kontext der militärischen Eskalation im Nahen Osten, als Reaktion auf frühere Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Die Vorfälle führten zu strukturellen Schäden, unterbrachen die Stromversorgung und verursachten in einigen Fällen durch Löscharbeiten zusätzliche Wasserschäden. Amazon Web Services arbeitet eng mit den lokalen Behörden zusammen und priorisiert die Sicherheit seiner Mitarbeiter während der Wiederherstellungsarbeiten. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung und Konnektivität mindestens einen Tag dauern wird. Kunden, die Dienste in den betroffenen Regionen nutzen, wird geraten, ihre Daten zu sichern und gegebenenfalls ihre Arbeitslasten auf andere AWS-Regionen zu verlagern, da die allgemeine Betriebsumgebung im Nahen Osten aufgrund des anhaltenden Konflikts als unvorhersehbar eingeschätzt wird. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat heute die internationale Handwerksmesse in München besucht. Im Rahmen eines ausführlichen Messerundgangs informierte sich der Minister über die neuesten Trends und Innovationen im Handwerk. Die internationale Handwerksmesse gilt als zentraler Treffpunkt für Innovationen, hochwertige Produkte und Trends und verbindet traditionelles Handwerk mit modernen Technologien. Sie bietet Besuchern Ideen rund ums Bauen, Sanieren und Modernisieren. Das bayerische Wirtschaftsministerium unterstreicht seine Unterstützung für das Handwerk unter anderem durch einen Messestand zum Thema Unternehmensnachfolge. Zudem stehen mit der Verleihung des Bayerischen Staatspreises für besondere Leistungen im Handwerk und dem Staatsempfang anlässlich der Messe weitere hochkarätige Termine an. Die Messe, die noch bis zum 8. März läuft, präsentiert sich mit rund 850 Ausstellern aus 50 Ländern. Die angespannte Lage im Nahen Osten könnte nach Einschätzung eines Branchenverbandes langfristig zu höheren Reisekosten führen. Der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Albin Leudel, betonte, dass die Sicherheit der Reisenden und der Partner vor Ort stets oberste Priorität habe. Die militärische Eskalation in der Region hat bereits zu Flugstreichungen und Reisebeschränkungen geführt. Reiseveranstalter stornieren derzeit Reisen in betroffene Gebiete, wie beispielsweise TUI, die alle Reisen in Nahostregionen mit Reisewarnungen bis Ende der Woche abgesagt hat. Kunden zeigen sich verunsichert und informieren sich verstärkt über die Situation vor Ort, was den Wert von Reiseveranstaltern als Anbieter von Sicherheit und persönlichen Ansprechpartnern hervorhebt. Die Unsicherheit führt auch zu einem Einbruch bei Buchungen in die USA, da politische und soziale Entwicklungen als Grund genannt werden. Langfristig rechnet die Branche jedoch mit einer Erholung der Nachfrage, auch wenn kurzfristig die Auswirkungen auf Fluggesellschaften und die Stimmung der Anleger negativ sind. Steigende Ölpreise infolge der Eskalation könnten ebenfalls zu höheren Reisekosten beitragen. Huawei hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona seine Vision dargelegt, wie künstliche Intelligenz zur Lösung von Herausforderungen in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Das Unternehmen präsentierte auf dem Huawei Cloud Summit unter dem Motto Huawei Cloud – Solving Industry Challenges with AI eine Reihe von Innovationen, die darauf abzielen, die intelligente Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen. Im Fokus standen dabei die Vorstellung der Industry AI Foundry, einer strategischen Blaupause zur Bewältigung branchenspezifischer Herausforderungen mithilfe von KI, sowie die Einführung der nächsten Generation von Hybrid-Cloud-Lösungen, bekannt als Huawei Cloud Foundation. Des Weiteren wurde CodeArt, ein KI-gestützter Coding Agent, vorgestellt, der Kunden aus verschiedenen Branchen unterstützen soll. Huawei betonte, dass Cloud und KI im Zentrum seiner globalen Strategie stehen und das Unternehmen weiterhin stark in Forschung und Entwicklung investiert. Ziel sei es, sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Cloud-Dienste anzubieten und durch die Synergie von Hard- und Software weltweit transformative KI-Dienste zu entwickeln. Darüber hinaus präsentierte Huawei 115 Demonstrationen industrieller Intelligenz in Zusammenarbeit mit globalen Kunden und kündigte 22 neue industrielle KI-Lösungen für Sektoren wie Energie, Fertigung und Smart Cities an. Ein weiterer Schwerpunkt war die Einführung von AutiNOps, der branchenweit ersten KI-nativen Lösung für intelligentes Betriebsmanagement, die darauf abzielt, Netzwerkoperationen von einem assistierenden Modell zu einem prädiktiven und präventiven Ansatz zu transformieren. Huawei sieht in der KI eine Schlüsseltechnologie, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und die Geschäftsprozesse agiler zu gestalten. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die Angriffe des Iran auf Golfstaaten als eine unglaublich falsche Strategie bezeichnet. Er betonte, dass diese Angriffe das Risiko in der Region erheblich erhöhen würden. Fidan äußerte sich am Dienstag gegenüber dem Sender TRT Haber und erklärte, dass die Bombardierung arabischer Länder durch den Iran ohne jegliche Unterscheidung eine fehlgeleitete Vorgehensweise sei. Er fügte hinzu, dass die meisten Golfstaaten versucht hätten, einen Krieg zu verhindern und dem Iran keinen Schaden zugefügt hätten. Die Reaktion des Iran deute auf eine ernsthafte Bedrohungswahrnehmung hin, mit der zugrunde liegenden Strategie, wenn ich untergehe, werde ich die Region mit mir in den Abgrund reißen. Diese Äußerungen erfolgen im Kontext der jüngsten US-israelischen Luftangriffe auf den Iran, auf die der Iran mit Angriffen auf Israel und mehrere Golfstaaten reagiert hat. Die Golfstaaten selbst haben die Angriffe verurteilt und ihr Recht auf Selbstverteidigung betont. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz hat Raketen aus dem Libanon auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. Dies ist das erste Mal seit Beginn des Iran-Kriegs, dass die Miliz Raketen auf diese Region abgefeuert hat. Die israelische Armee teilte mit, dass mehrere Geschosse identifiziert wurden, die vom Libanon aus nach Israel geflogen seien, und dass die Luftabwehr die meisten davon abgefangen habe. Ein Geschoss sei auf offenem Gebiet niedergegangen. Der Rettungsdienstmagen David Adum berichtete, dass ein Mann verletzt wurde, als er auf dem Weg in einen Schutzraum stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hisbollah begründete den Angriff als Reaktion auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei. Als Reaktion darauf begann das israelische Militär, Ziele im Libanon anzugreifen, insbesondere im Süden des Landes und in den südlichen Vororten von Beirut, die zum Einflussgebiet der Hisbollah gehören. Die israelische Armee hat im Südlibanon gezielte Angriffe auf über 60 Hisbollah-Ziele durchgeführt. Darunter befanden sich Waffenlager und Kommandozentralen. Diese Operationen sind Teil einer Ausweitung der israelischen Militäroffensive gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die israelische Armee erklärte, dass sie gezielte Angriffe gegen die Terrorinfrastruktur der Hisbollah durchführe und Soldaten in der Nähe des Grenzgebiets stationiert habe, um eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Bewohner Nordisraels zu schaffen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz betonte, dass die Bodentruppen im Südlibanon den direkten Beschuss israelischer Gemeinden verhindern sollen und dass die Hisbollah einen hohen Preis für den Beschuss Israels zahle und weiter zahlen werde. Die israelische Armee hat seit Montag bereits mehr als 160 Ziele beschossen. Die Hisbollah meldete ihrerseits weitere Angriffe auf Ziele in Israel. Die israelische Armee hat ihre Aktivitäten im Norden deutlich ausgeweitet und Bodentruppen in Gebiete im Süden Libanons verlegt, um eine zusätzliche militärische Pufferstruktur entlang der Grenze aufzubauen. Man gehe mit umfangreichen Angriffen gegen die Infrastruktur der Hisbollah vor, um Bedrohungen zu vereiteln und Infiltrationsversuche auf israelisches Staatsgebiet zu verhindern. Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine in der Nacht zum 4. März fortgesetzt. Bei russischen Attacken in der Region Dnipropetrovsk kam nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens eine Person ums Leben. Die Kämpfe in der Ukraine dauern an, und die Lage bleibt angespannt. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass US-Streitkräfte 9 iranische Marineschiffe versenkt haben, darunter auch einige größere und wichtigere Schiffe. Dies geschah im Rahmen der Operation Epic Fury, die am 28. Februar begann. Das US-Zentralkommando CENTCOM bestätigte, dass mindestens ein Schiff, eine Korvette der Yamaran-Klasse, im Golf von Oman getroffen wurde und sank. Trump kündigte an, dass weitere iranische Kriegsschiffe versenkt würden und dass das iranische Marinehauptquartier weitgehend zerstört worden sei. Iran hat die Berichte bisher nicht bestätigt. Zuvor hatte die iranische Revolutionsgarde behauptet, den US-Flugzeugträger Abraham Lincoln angegriffen zu haben, was das US-Militär jedoch bestritt. Die US-Streitkräfte gaben auch an, Raketenanlagen im Iran mit B-2-Bombern angegriffen zu haben. Bei den Operationen wurden 3 US-Soldaten getötet und 5 weitere schwer verletzt. Nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff ist am US-Konsulat in Dubai ein Feuer ausgebrochen. Das teilte das Medienbüro der Stadt mit. Die Rettungskräfte reagierten umgehend, es gab keine Verletzten. US-Außenminister Marco Rubio bestätigte den Vorfall und gab an, dass ein Parkplatz neben dem Gebäude getroffen wurde. Das Personal des Konsulats sei wohl auf. Der Angriff ereignete sich im Kontext iranischer Vergeltungsmaßnahmen auf US-israelische Angriffe gegen die Islamische Republik. Anwohner berichteten von einer lauten Explosion. Videos zeigten eine Explosion im Zentrum von Dubai und kurz darauf eine Rauchentwicklung. Die US-Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte zuvor bereits dazu aufgerufen, die Botschaft oder das Konsulat aus Sicherheitsgründen nicht aufzusuchen. Die US-Botschaft und das Konsulat in den Emiraten sagten alle Termine, unter anderem für konsularische Dienstleistungen, ab. Die genaue Ursache und der Ursprung des Angriffs werden derzeit untersucht. Im Juni 2020 gab es Berichte, dass US-Präsident Donald Trump plante, bis zu 15.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Dies war offenbar eine Reaktion auf die Absage des G7-Gipfels in Washington durch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Trump begründete den geplanten Abzug unter anderem damit, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben nicht ausreichend erhöhe, um die NATO-Ziele zu erreichen. Er kritisierte auch, dass Deutschland Milliarden für russisches Gas ausgebe und dennoch Schutz durch die USA erwarte. Ende Juli 2020 wurde bekannt, dass die Truppenstärke auf 24.000 Soldaten reduziert werden sollte, wobei der Abzug von knapp 12.000 Mann ab September 2020 erfolgen sollte. Es gab auch Berichte, dass Trump die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 reduzieren wollte. Allerdings gibt es auch neuere Informationen, die eine andere Richtung andeuten. Im März 2026 sagte Bundeskanzler Friedrich Merz nach einem Treffen mit Donald Trump im Weißen Haus, dass Trump ihm zugesichert habe, dass die USA an ihrer militärischen Präsenz in Deutschland festhalten wollen. Merz bezeichnete dies als gute Nachricht. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Trump US-Soldaten aus Deutschland abziehen könnte. Trump hatte Deutschland Hoffnung gemacht, die dort stationierten amerikanischen Soldaten in bisheriger Truppenstärke zu belassen. Er sagte, wenn Deutschland die Soldaten dort haben wolle, sei er dazu bereit. Aktuell sind laut jüngsten Angaben des Europakommandos der US-Streitkräfte rund 78.000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert, davon etwa 37.000 in Deutschland. Die Zahl der US-Truppen in Europa schwankte seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wobei die USA seit Februar 2022 tausende zusätzliche Soldaten verlegt hatten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in der Vergangenheit Pläne für einen Truppenabzug aus Deutschland unter Donald Trump gab, diese aber offenbar nicht umgesetzt wurden und neuere Aussagen auf eine Beibehaltung der US-Truppenpräsenz hindeuten. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Frage nach dem Verbleib amerikanischer Truppen in Deutschland hat in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Im Sommer 2020 gab es Berichte über Pläne von US-Präsident Donald Trump, die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten deutlich zu reduzieren. Hintergrund waren unter anderem Trumps Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben Deutschlands und Kritik an Energiegeschäften mit Russland. Es war die Rede von einem Abzug von bis zu 15.000 Soldaten, mit dem Ziel, die Truppenstärke auf etwa 24.000 bis 25.000 Mann zu verringern. Diese Pläne stießen damals auf breite Kritik und Sorge, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Aktuell zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab. Erst kürzlich, im März dieses Jahres, traf Bundeskanzler Friedrich Merz mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Nach diesem Treffen teilte Merz mit, dass Trump ihm zugesichert habe, dass die Vereinigten Staaten an ihrer militärischen Präsenz in Deutschland festhalten wollen. Dies wurde als positive Nachricht gewertet, insbesondere angesichts der früheren Spekulationen über einen möglichen Truppenabzug. Präsident Trump selbst hatte zuvor bereits signalisiert, dass er bereit sei, die US-Truppen in Deutschland zu belassen, sofern Deutschland dies wünsche. Die genaue Zahl der aktuell in Deutschland stationierten US-Soldaten schwankt, liegt aber im Bereich von Zehntausenden, mit einer Gesamtzahl von rund 78.000 US-Soldaten in Europa. Die jüngsten Entwicklungen deuten also darauf hin, dass die US-Truppenpräsenz in Deutschland, entgegen früherer Überlegungen, Bestand haben wird. Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus geäußert, dass die Vereinigten Staaten keine klare Strategie für die zukünftige Führung im Iran zu haben scheinen. Merz erklärte, dass die USA derzeit nicht wüssten, wer ein mögliches Führungsvakuum im Iran füllen könnte und dass es keine klar formulierte Strategie für die zukünftige zivile Führung des Landes gebe. Er fügte hinzu, dass die USA von Anfang an erklärt hätten, die militärische Infrastruktur zerstören zu wollen und das iranische Volk dann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen zu lassen. Merz äußerte nach dem Gespräch mit Präsident Trump, dass der Plan nicht ohne Risiko sei und er eine relativ große Unsicherheit bemerkt habe. Er betonte die Notwendigkeit, über die Strategie für die Zeit nach einem möglichen Ende des Krieges zu sprechen und wie das Land dann regiert werden könnte. Die Ukraine und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich humanitärer Projekte aus. Dies wurde durch die Verlängerung eines Abkommens zwischen der ukrainischen Regierung und dem Welternährungsprogramm beschlossen, das die Eröffnung eines WFP-Büros in der Ukraine vorsieht. Dieses Büro soll eine schnelle Reaktion auf Notfälle ermöglichen und die Verteilung von Hilfsgütern in betroffene Regionen erleichtern. Darüber hinaus wird das Büro die Kooperation fördern, indem ukrainische Unternehmen in die Beschaffung von Agrar- und Lebensmittelprodukten für internationale humanitäre Projekte des WFP einbezogen werden. Das Welternährungsprogramm leistet bereits seit Beginn des Krieges umfassende Unterstützung. So wurden im Mai 2022 Vereinbarungen getroffen, um 500.000 Menschen mit Bargeldtransfer zu versorgen. Aktuell unterstützt das WFP über 600.000 Menschen monatlich mit Lebensmitteln und Bargeld, die durch den Krieg vertrieben wurden oder davon betroffen sind. Das Programm zur ergänzenden sozialen Unterstützung für Menschen mit Behinderungen wurde zudem im Februar 2024 auf weitere 310.000 Menschen ausgeweitet. Das WFP beschafft zudem über 90% seiner Lebensmittel innerhalb der Ukraine und arbeitet mit lokalen Bäckereien zusammen, um Brot zu verteilen, was sowohl die Effizienz steigert als auch die lokale Wirtschaft unterstützt. Die humanitäre Lage in der Ukraine bleibt angespannt, da Millionen von Menschen auf Hilfe angewiesen sind und die Zerstörung von Infrastruktur sowie die Unterbrechung von Versorgungsketten die Versorgung erschweren. Österreichs erster militärischer Satellit namens Beaconsat soll Stör- und Manipulationsversuche von Navigationssignalen im All erkennen. Der Satellit, der vom niederösterreichischen Unternehmen GateSpace entwickelt wird, soll ab Februar 2027 für ein Jahr im Einsatz sein. Beaconsat wird mit einer Falcon 9 Rakete von SpaceX ins All starten. Das Projekt hat ein Budget von 1 Million Euro. Wobei die Europäische Weltraumorganisation ESA 500.000 Euro beisteuert. Ziel ist es, sogenannte Jamming- und Spoofing-Angriffe auf globale Satellitennavigationssysteme wie GPS oder Galileo zu detektieren und zu analysieren. Solche Angriffe können Truppen im Einsatz orientierungslos machen und kritische Infrastrukturen gefährden. Mit Beaconsat reagiert Österreich auf eine sicherheitspolitische Entwicklung, die reale Auswirkungen auf Luftfahrt, Verkehr, Energieversorgung und militärische Einsatzführung hat. Verteidigungsministerin Claudia Tanner betont die strategische Dimension des Projekts und die Notwendigkeit, im Bedarfsfall eigenständig agieren zu können, um die Resilienz zu stärken. Kurz nach Beaconsat sind weitere 3 Militärsatelliten im Rahmen eines österreichisch-niederländischen Projekts geplant. Die deutschen Fußballerinnen haben ihre WM-Qualifikation mit einem deutlichen Sieg begonnen. Gegen Slowenien gewannen sie am Dienstagabend mit 5:0. Die Tore erzielten Vivien Endemann, Elisa Senz, Linda Dallmann, Larissa Mühlhaus und Lea Schüller. Das Spiel fand im Rudolf-Habich-Stadion in Dresden vor 19.169 Zuschauern statt. Mit diesem Erfolg startet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück gut in die Mission zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Die DFB-Frauen zeigten eine dominante Leistung und setzten Slowenien unter Druck. Bereits in der Anfangsphase erspielten sich die Deutschen gute Chancen. Nach diesem Auftaktsieg reist das Team nun nach Stavanger, wo am Samstag das nächste Qualifikationsspiel gegen Norwegen ansteht. Österreich ist der 3. Gegner in der Qualifikationsgruppe A4. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM. Die Schweizer Skirennfahrerin Joanna Hehlen hat ihren Rücktritt vom aktiven Rennsport angekündigt. Dies teilte die 34-jährige Speed-Spezialistin mit Ende der laufenden Saison 2025/26 mit. Hehlen blickt auf eine 13-jährige Weltcup-Karriere zurück, in der sie 166 Rennen bestritt und 5-mal auf dem Podest stand, darunter 3-mal auf dem 2. und 2-mal auf dem 3. Platz. Ein besonderer Erfolg war ihr sechster Rang in der Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen 2022. Die Entscheidung zum Karriereende sei kein spontaner Entschluss gewesen, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses. Nach einer schweren Verletzung vor 2 Jahren, ihrem vierten Kreuzbandriss, habe sie alles versucht, um noch einmal an ihr Limit zu gehen, doch Kopf und Körper hätten das Risiko nicht mehr immer tragen wollen. Sie sei stolz darauf, noch einmal alles versucht zu haben. Helen bedankte sich bei ihrem Team und ihrem Umfeld für die Unterstützung während ihrer Karriere und freut sich nun auf neue Perspektiven, möchte aber zunächst die letzten Rennen genießen. Das deutsche Team wird bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Verona nicht am traditionellen Einmarsch der Nationen teilnehmen. Dies ist ein Protest gegen die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees, Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge an den Spielen teilnehmen zu lassen. Der Deutsche Behindertensportverband, kurz DBS, hat diese Entscheidung mitgeteilt. Der DBS betont jedoch, dass die Athleten an den vorab aufgezeichneten Sequenzen teilnehmen werden, die während der Feier eingespielt werden. Diese Maßnahme soll die Konzentration auf die bevorstehenden Wettkämpfe ermöglichen und gleichzeitig die Solidarität mit der ukrainischen Delegation zum Ausdruck bringen. Auch andere Nationen wie die Ukraine und Estland protestieren gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler und boykottieren die Eröffnungsfeier teilweise oder vollständig. Sportstaatsministerin Christiane Schenderlein hat ebenfalls angekündigt, nicht an der Eröffnungsfeier teilzunehmen, wird aber die Wettkämpfe besuchen. Das Nachholspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen findet heute Abend um 20.30 Uhr statt. Die Partie war ursprünglich für den 13. Januar angesetzt, musste jedoch wegen Sicherheitsbedenken aufgrund von Schneemassen auf dem Dach des Volksparkstadions verschoben werden. Für beide Teams ist das Spiel von großer Bedeutung, Leverkusen kämpft um die Qualifikation für die Champions League, während der HSV um den Klassenerhalt kämpft. Die Hamburger sind aktuell das konterstärkste Team der Bundesliga und stehen bei den gefaulten Spielern an erster Stelle. Leverkusen hingegen ist seit 3 Pflichtspielen sieglos und hat zuletzt nur einen Punkt aus 2 Spielen geholt. Die bisherige Bilanz zwischen beiden Vereinen in der Bundesliga ist ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Leverkusen. Der FC Kopenhagen durchlebt derzeit eine sportliche Krise, die ihn erstmals seit Einführung der Meisterrunde im Jahr 2020 daran hindert, diese zu erreichen. Dies geschieht nur ein Jahr nach dem Gewinn der Meisterschaft und des nationalen Doubles. Die Mannschaft belegt derzeit den 7. Tabellenplatz, die schlechteste Platzierung seit der Saison 1999-2000. Trainer Jakob Nistrup bezeichnete die Situation als peinlich und einen schwarzen Tag und räumte ein, dass die Mannschaft die Meisterrunde nicht verdient habe. Spieler wie Thomas Delaney äußerten tiefe Scham und das Gefühl, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Die Krise wird als kollektives Versagen auf allen Ebenen des Vereins beschrieben. Ein möglicher Wendepunkt war die Beförderung von Sune Smith-Nielsen zum Sportdirektor im Sommer 2024, was von einigen als Fehlentscheidung angesehen wird. Der Kaderwert des FC Kopenhagen ist seit Saisonbeginn um über 20% gesunken, während er bei den meisten anderen Vereinen der Superliga gestiegen ist. Der Verein steht nun vor der Abstiegsrunde, in der die letzten beiden Plätze den Gang in die zweite Liga bedeuten. Aston Martin steht vor einem äußerst schwierigen Saisonstart. In der Formel 1 Berichten zufolge kämpft das Team mit erheblichen Problemen bei den neuen Honda-Motoren, die zu Schäden am Batteriesystem führen. Diese Probleme könnten dazu führen, dass die Autos nach nur wenigen Runden abgestellt werden müssen. Die Testfahrten in Bahrain verliefen bereits enttäuschend, wobei das Team aufgrund technischer Schwierigkeiten nur wenige Runden absolvieren konnte und dadurch einen erheblichen Wissensrückstand aufweist. Es wird sogar spekuliert, dass Aston Martin erwägt, das Rennen in Melbourne nach wenigen Runden zu stoppen, um weitere Schäden zu vermeiden und Strafen zu umgehen. Eine nachhaltige Lösung für die Motorprobleme wird frühestens in Suzuka erwartet. Die Situation ist so angespannt, dass Honda einen Krisenstab eingerichtet hat, um die Probleme zu bewältigen. Trotz der Einstellung von Star-Designer Adrian Newey als neuem Teamchef im Jahr 2025, der eigentlich für schnelle Fortschritte sorgen sollte, scheint Aston Martin weit von den Erwartungen entfernt zu sein. Das Barcelona-Wunder im spanischen Pokal blieb aus. Im Halbfinalrückspiel gewann der FC Barcelona zwar gegen Atlético Madrid mit 3:0, konnte aber die 0:4 Niederlage aus dem Hinspiel nicht wettmachen. Damit zog Atlético Madrid ins Finale der Copa del Rey ein. Dort trifft das Team von Trainer Diego Simeone auf Real Sociedad oder Athletic Bilbao. Im Vorjahr hatte sich Barcelona noch im Halbfinale gegen Atletico durchgesetzt und später das Finale gegen Real Madrid gewonnen. Real Madrid hat ein intensives Spiel gegen Benfica Lissabon mit 2:1 gewonnen und sich damit für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Nach einem frühen Rückstand durch ein Tor von Rafa Silva in der 14. Minute, konnte Real Madrid durch Aurelien Tchouaméni in der 16. Minute ausgleichen. Den entscheidenden Treffer erzielte Vinicius Junior in der 80. Minute. Das Spiel fand im Estadio Santiago Bernabéu statt. Federico Valverde leistete die Vorlagen für beide Tore von Real Madrid. Trotz des Sieges gab es einen Wermutstropfen, Raúl Asensio musste nach einem Zusammenstoß verletzt vom Platz getragen werden. Real Madrid trifft nun im Achtelfinale auf Sporting Lissabon oder Manchester City. Accenture übernimmt Ookla, den Betreiber des bekannten Internetsgeschwindigkeits-Speedtest.net. Die Übernahme ist Teil eines größeren Geschäfts, bei dem Accenture die Konnektivitätssparte von Ziff Davis für 1,2 Milliarden US-Dollar erwirbt. Mit der Integration der Datenprodukte von Ookla, darunter Speedtest, Downdetektor, EKH und RootMetrix, wird Accenture Kommunikationsdienstanbieter, Hyperscaler und Unternehmen dabei unterstützen, ihre geschäftskritischen Wi-Fi- und 5G-Netzwerke zu optimieren. Accenture erwartet, dass das Ookla-Portfolio wesentliche Netzwerkintelligenzdienste für KI-basierte Transformationen liefern wird. Ookla beschäftigt rund 430 Mitarbeiter, die auf Softwareentwicklung, Hochfrequenztechnik und Datenwissenschaft spezialisiert sind. Das Unternehmen verarbeitet monatlich mehr als 250 Millionen von Verbrauchern initiierte Tests und erfasst dabei über 1000 Attribute pro Test. Die Übernahme stärkt Accentures Position im Bereich Netzwerk-Benchmarking und erweitert sein Angebot über Telekommunikationsanbieter hinaus. Amazon Web Services hat bestätigt, dass zwei seiner Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Drohnen angegriffen wurden. Ein weiterer Angriff in Bahrain beschädigte die Infrastruktur eines Rechenzentrums in unmittelbarer Nähe. Diese Angriffe sind eine Folge der jüngsten Eskalation im Iran-Konflikt, nachdem die USA und Israel Angriffe gegen den Iran durchgeführt hatten. Die Einschläge verursachten strukturelle Schäden, unterbrachen die Stromversorgung und führten in einigen Fällen zu Bränden, die wiederum Wasserschäden nach sich zogen. Amazon rät seinen Kunden, ihre Daten zu sichern und ihre Arbeitslasten gegebenenfalls in andere AWS-Regionen zu verlagern, da die Wiederherstellung der Dienste aufgrund der physischen Schäden voraussichtlich länger dauern wird. Die Vorfälle verdeutlichen die zunehmende Verwundbarkeit kritischer digitaler Infrastrukturen in modernen Konflikten. Microsoft plant offenbar die Einführung einer neuen Abonnementstufe für seine Unternehmenssoftware, die speziell auf den Einsatz von KI-Arbeitskräften zugeschnitten ist. Diese neue Stufe, intern als i7 bezeichnet, soll Microsoft 365 Copilot und Werkzeuge zur Verwaltung von KI-Agenten bündeln. Dies würde es Unternehmen ermöglichen, KI-Agenten ähnlich wie menschliche Mitarbeiter zu lizenzieren und zu verwalten. Die Preisgestaltung könnte ein hybrides Modell aus nutzerbezogener und verbrauchsbasierter Abrechnung beinhalten. Analysten spekulieren, dass eine solche Lizenz bis zu 99 US-Dollar pro Nutzer und Monat kosten könnte. Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem generative KI- und Automatisierungsplattformen als Premium-Funktionen angeboten werden. Microsoft hat bereits mit der Einführung von Agent 365 eine Plattform geschaffen, die die Verwaltung, Lizenzierung und Preisgestaltung von autonomen KI-Agenten über verschiedene Microsoft-Produkte hinweg vereinheitlichen soll. Diese KI-Agenten werden als eigenständige digitale Arbeitskräfte betrachtet, die eigene Identitäten, E-Mail-Konten und Zugriffsberechtigungen benötigen, ähnlich wie menschliche Nutzer. Die Einführung dieser neuen Lizenzierungsmodelle ist Teil von Microsofts Strategie, seine Einnahmen zu sichern, während KI zunehmend menschliche Arbeitsaufgaben übernimmt. Geologen haben in Brasilien ein außergewöhnliches und riesiges Streufeld aus verglasten Trümmern eines Meteoriteneinschlags entdeckt. Dieses Feld erstreckt sich über eine Länge von mehr als 900 Kilometern und ist erst das sechste seiner Art, das weltweit gefunden wurde. Die Entdeckung, die in der Fachzeitschrift Geologie veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass der Einschlag vor etwa 6,3 Millionen Jahren stattfand. Die dabei entstandenen glasartigen Fragmente werden als Gereisite bezeichnet, benannt nach dem Bundesstaat Minas Gerais, wo sie erstmals gefunden wurden. Obwohl die genaue Lage des Kraters noch unbekannt ist, handelt es sich bei den Gesteinstrümmern um Material aus einem der ältesten Teile der südamerikanischen Kontinentkruste. Bei einem Meteoriteneinschlag schmilzt und verdampft die enorme Energie des Aufpralls Gestein, das dann in der Atmosphäre erstarrt und zu verglastem Gestein wird, sogenannten Tektiten. Große Tektitstreufelder sind selten, bisher waren nur 5 bekannt, darunter eines in Europa, das mit dem Einschlag des Nördlinger Ries vor etwa 15 Millionen Jahren in Verbindung gebracht wird. Die Entdeckung des brasilianischen Feldes trägt dazu bei, Lücken in der Aufzeichnung vergangener Einschlagereignisse in Südamerika zu schließen. Das Chikungunya-Virus stellt mittlerweile auch in Deutschland eine reale Gefahr dar. Grund dafür ist die Ausbreitung der asiatischen Tigermücke, die das Virus übertragen kann. Diese Mückenart, ursprünglich aus Südostasien stammend, hat sich dank milderer Winter und des Klimawandels auch in Deutschland etabliert, insbesondere entlang des Rheins und in Berlin, aber zunehmend auch in anderen Regionen. Das Virus kann sich in den Mücken bereits ab 14 Grad Celsius vermehren, und ab 22 Grad werden sie zu effizienten Überträgern. Eine neue Studie deutet sogar darauf hin, dass die Übertragung bereits ab 14 Grad Celsius möglich ist, was früher ist als bisher angenommen. Mitteleuropa, einschließlich Deutschland, hat einen geeigneten Zeitraum für eine Virusübertragung von 3 bis 5 Monaten im Jahr. Bisher waren die in Deutschland aufgetretenen Fälle importiert, das heißt, die Betroffenen hatten sich im Ausland angesteckt. Experten gehen jedoch davon aus, dass es auch hierzulande zu lokalen Ansteckungen kommen kann. Das Chikungunya-Virus verursacht hohes Fieber, starke Gelenkschmerzen, Hautausschläge, Kopf- und Muskelschmerzen. Während die akuten Symptome oft nach 1 bis 2 Wochen abklingen, können die Gelenkschmerzen bei einem Teil der Betroffenen chronisch werden und Monate bis Jahre andauern. In seltenen Fällen kann es zu schwereren Komplikationen wie Hirn- oder Herzentzündungen kommen. Es gibt keine spezifische antivirale Behandlung für Chikungunya, die Therapie konzentriert sich auf die Linderung der Symptome durch Schmerzmittel und fiebersenkende Mittel. Zur Vorbeugung wird empfohlen, Mückenstiche zu vermeiden, beispielsweise durch das Tragen von langer Kleidung, die Anwendung von Insektenschutzmitteln und das Schließen von Fenstern und Türen. Es gibt auch Impfstoffe gegen das Chikungunya-Virus, die für Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko empfohlen werden können. Intel-Chef Lip-Bu-Tan hat sich überrascht über die rasanten technologischen Fortschritte des chinesischen Technologiekonzerns Huawei gezeigt. Er äußerte sich, dass Huawei wohl schneller vorankomme, als man im Westen gemeinhin annimmt. Tan berichtete, er sei schockiert gewesen, als er erfuhr, dass Huawei im Stillen ein Team von über 100 erstklassigen CPU-Architekten aufgebaut habe und das trotz massiver Einschränkungen beim Zugang zu modernsten Chipfertigungsanlagen und Designsoftware. Dies sei ihm aufgefallen, als er selbst versuchte, erfahrene Chip-Entwickler anzuwerben. Einige Ingenieure hätten ihm offen erklärt, dass sie sich für Huawei entschieden hätten, da man dort eigene Wege gefunden habe, um Lücken bei Design-Tools zu schließen. Besonders beeindruckt habe ihn das Selbstbewusstsein der Entwickler im Hinblick auf die Hardware-Seite. Auf Nachfragen zu modernsten Lithografieanlagen, deren Export nach China stark eingeschränkt ist, hätten Huawei-Ingenieure erklärt, man arbeite im Hintergrund an Alternativen. Für Tan ist dies ein Zeichen, dass chinesische Unternehmen technologisch schneller aufholen, als in den USA vielfach angenommen wird. Zwar liegen die Vereinigten Staaten und ihre Partner bei hochmodernen Fertigungsprozessen weiterhin vorn, doch chinesische Firmen holten durch enorme Ingenieursanstrengungen und Optimierungen auf System- und Softwareebene viel aus älteren Verfahren heraus. Hinzu komme ein regulatorischer Vorteil, Genehmigungen, beispielsweise für die Energieinfrastruktur von KI-Rechenzentren, würden in China deutlich schneller erteilt als in den USA. Tans Fazit lautet, dass die USA sich keinen technologischen Stillstand leisten dürften, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Huawei könnte seine starken Chip-Technologiefähigkeiten wiederbeleben, wenn die USA nicht vorsichtig bleiben, so der Inter-CEO. Die USA müssen arbeiten, und Tan bezeichnete das Auftreten des chinesischen KI-Akteurs DeepSeek als weiteren Weckruf.